Ja, ich darf auch herzlich grüßen, erstmal aus der Gemeinde Linz. Das ist richtig schön, dass wir so enge Nachbarschaft haben. Ich freue mich, dass ich heute hier bin. Unser Text heute, den wir gerade gehört haben, hat auch ganz eng zeitlichen Zusammenhang mit nicht einer Taufe, auch nicht mit sieben Täuflingen. Ich weiß nicht, wie viele Hunderte von Täuflingen es waren, die zu Johannes, dem Täufer, gekommen waren an den Jordan, um sich taufen zu lassen. Johannes, das sagt ja sein Name, er war ein Täufer, er war der Vorbote Jesu, er sollte Jesus den Weg bereiten zu den Herzen der Menschen. Er sollte das Volk vorbereiten, um Jesus aufnehmen und verstehen zu können. Das war seine Rolle. Die Taufe fand im Jordan statt. Der Jordan hatte ja im Alten Testament eine wichtige Bedeutung schon. Er trennte das verheißene Land von der Wüstenwanderung, also das Volk Israel, nachdem sie 40 Jahre durch die Wüste gewandert waren und jetzt das verheißene Land vor sich sahen, mussten sie zuerst den Jordan durchqueren, um dann in das verheißene Land zu kommen. Manche wollten das nicht. Das Land auf der anderen Seite vom Jordan, wo sie waren, das war so fruchtbar, das sah so toll aus. Die sagten zu Mose, lass uns doch hier bleiben. Gott ärgerte sich darüber und ließ ihnen sagen, wenn ihr nicht durch den Jordan geht, dann werdet ihr überhaupt nicht im verheißenen Land ankommen. Sie mussten zuerst durch den Jordan. Sie durften dann nachher doch das Land einnehmen, aber erst, nachdem sie den Jordan durchschritten hatte. Taufe hat etwas zu tun mit dem Durchschreiten einer Grenze, mit dem Durchschreiten vom bisherigen Leben weg, das lassen wir hinter uns, und gehen zu auf das neue Leben, das Jesus uns schenkt und ermöglicht hat. Ich übersetze ja gerne und häufig die Rundbriefe unserer russischen Missionare oder einheimischen Missionare in der ehemaligen Sowjetunion im Auftrag von Licht im Osten. Und wenn die dann von der Taufe von vor zwei Wochen berichten würden, dann würde das so heißen. Vor zwei Wochen haben sieben Seelen einen Bund mit dem Herrn geschlossen. Ich weiß dann, was gemeint ist. Sie haben sich taufen lassen, so übersetze ich es dann auch. Aber sie drücken das immer, manchmal sagen sie auch, durch die Taufe, durch die Wassertaufe, einen Bund mit dem Herrn getroffen. Und ich dachte, ich knüpfe einmal an, gerade weil gerade die Taufe war, was ist dieser Bundesschluss in der Bibel? Das fängt bei Noah an und das hat einen Dreiklang. Es fängt an bei Gott, er beruft einen Menschen, der Mensch gehorcht und dann schließt Gott einen Bund mit dem Menschen und als Bestätigung für diesen Bund setzt er ein Zeichen, ein konkretes, sichtbares, spürbares Zeichen. Bei Noah war das der Regenbogen, bei Abraham die Beschneidung als Zeichen der Zugehörigkeit Gottes, beim Volk Israel die 10 Gebote und dann die Besprengung durch Blut, Besprengung des Volkes, wie Mose das gemacht hat, weiß ich nicht, aber so steht es da. Es sind immer die drei Schritte. Gott beruft, der Mensch gehorcht und Gott gibt eine Bestätigung. Und diese drei Schritte sind auch immer an eine Bedingung geknüpft. Wenn du mir gehorchst, das Volk Israel ruft dann im Sprechchor, ja, wir wollen alles tun, was du uns geboten hast. Ja, wir wollen dir gehorchen. Nur wir wissen alle, das war ein Rauf und Runter und das konnten sie gar nicht durchhalten. Das haben sie nicht durchgehalten. Und deshalb gibt es zuletzt ein Gebot, ein Bund, der ganz anders ist. Da sagt Gott, ich will einen neuen Bund schließen. Einen Bund, den ich mit dem Haus Israel schließen will nach dieser Zeit. Und ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihren Sinn schreiben. Und sie sollen mein Volk sein und ich will ihr Volk sein. Ein neuer Bund, den ihr den wir alle mit der Taufe mit Gott geschlossen haben. Aber das Interessante ist, hier ist nichts mehr von Gegenseitigkeit die Rede. Vorausgeht der Schritt des Glaubens, ja. Vorausgeht die Hinwendung zu Jesus und die Annahme seines Heils. Und dann kommt der Bundesschluss, der geht von Gott aus. Und dann kommt der Bundesschluss, dass er den neuen Sinn in unser Herz legt. Jetzt gibt es nicht mehr so ein Zähneknirschen, dass ich muss und ich darf nicht und ich muss und ich darf nicht. Jetzt gibt es durch den Heiligen Geist dieses neue Gesetz in unseren Herzen. Und Gott garantiert dafür, dass das klappt. Nicht wir sind die Garanten, dass es klappen muss. Damit sage ich nicht, du kannst jetzt machen, was du willst und Gott sorgt schon dafür. Wir müssen uns natürlich öffnen für dieses neue Gesetz, Gott wirken lassen. Aber Gott ist der, der den Bund mit uns geschlossen hat und wir dürfen nur dazu Ja sagen und einschlagen in diesen Bund. Und dann im Abendmahl wieder dieses konkrete Zeichen, das Wasser, ein einmaliges Erleben, auch konkret spürbar an unserer Haut und dann das Blut, das Jesus für uns vergossen hat, was wir dann immer wieder erfahren können als Bestätigung dieses einen Bundes. Dazu sind wir eingeladen. Mein Thema heute: ansteckende Gesundheit oder Kettenreaktion des Glaubens. Und wir haben den Text gehört und ich habe das mal grafisch dargestellt, wie das so am Schluss aussehen könnte. Einer findet den anderen, sagt's ihm und der Nächste, der findet wieder den Nächsten, sagt's ihm und bringt ihn zu Jesus. Schritt für Schritt. Dieses Wort, siehe das Lamm Gottes, welches der Welt Sünde trägt. Wenn es heute du am Straßenrand stehst und sagst, guck mal, dass da in der Kirche wird vom Lamm Gottes gepredigt, in dieser Kirche, dass das der Welt Sünde trägt, würde man den Kopf schütteln, würde keiner verstehen. Das Volk Israel hat das sehr gut verstanden, weil sie diese ganzen alten Gesetze, Opfersgesetze, all das kannten, die Geschichten kannten. Und weil, also viele Freunde von mir sagen, ich kann die Bibel nicht verstehen. Da ist so viel von Blut die Rede, so viel von Tieropfern. Wie kann das sein? Wie kann das Gott machen? Ich muss Gott nicht verteidigen. Kann ich auch nicht. Warum Gott das so gemacht hat, weiß ich nicht. Nur eins weiß ich. Dadurch können wir verstehen, was Jesus für uns getan hat. Diese ganzen Geschichten deuten alle auf Jesus hin, auf den, der für uns gestorben ist. Das ist es. Und damals für das Volk Israel, die das alle kannten, war das sehr leicht zu verstehen. Und deshalb war es auch leicht, dass da zwei Jünger des Johannes direkt hinterhergingen. Das hat sie neugierig gemacht. Das wollten sie genauer wissen. Da ist von Andreas die Rede. Der andere muss Johannes sein, das ist nämlich typisch von ihm, die Geschichte lesen wir ja nur im Johannesevangelium, dass er sich selber nie erwähnt. Aber er war immer dabei in diesem Kreis der Jünger und Theologen gehen davon aus, und ich schließe mich dem an, weil ich es so gelesen habe, das müssen Johannes und Andreas gewesen sein, die dann Jesus hinterhergegangen sind. Jesus dreht sich rum, was sucht ihr? Und lädt sie ein, mit ihm zu gehen. Er redet gar nicht, offenbar nicht viel, weiß, da ist nichts von geschrieben. Er lässt sie einfach an seinem Leben teilnehmen. Und was passiert, ich habe mal nachgerechnet, es können maximal 8 Stunden gewesen sein, wo sie bei ihm waren. Und diese 8 Stunden haben gereicht, dass sie mit Gewissheit sagen können, das ist er, das ist der Messias, der denn auf den wir warten. 8 Stunden bei Jesus, in seiner Nähe, ansteckende Gesundheit, Gewissheit. Was erleben die Menschen bei uns? Wenn sie mal 8 Stunden mit uns in meiner Wohnung zu Gast wären oder am Arbeitsplatz mich miterleben würden, wäre das toll, wenn sie nach 8 Stunden sagen können, die Person hat was, was ich nicht habe. Das macht mich neugierig. Da möchte ich wissen, was steckt dahinter? Warum hat die Person diese Ausstrahlung? Warum ist die so freundlich? Warum geht die so mit Problemen um, wie sie umgeht? Das ist ansteckende Gesundheit, die wir nicht machen können, die wir uns wünschen können. Ich gehe später noch darauf ein. Also, Sie sind bei Jesus und ich möchte auch gerne noch zu den beiden. Entschuldigung, da sind Sie ja erst. Hab einmal zu wenig geklickt. Aber jetzt sind Sie entweder da. Sind Sie endlich da. Ich möchte was zu den beiden sagen. Der Philippus, sein Name heißt Freund. Und er wird uns auch in der Bibelschule, in der Bibelstunde als Freund beschrieben. Er ist es, der Jesus sagt, da sind Griechen, die wollen dich kennenlernen. Er ist es, der sich an den Straßenrand stellt und per Anhalter fährt mit dem Äthiopier, um dem das Evangelium zu erklären. Der Mann der Freundschaftsevangelisation. Andreas wird in der Bibel wenig erwähnt, immer wieder im Gefolge, im Zusammenhang mit Petrus, mit Philippus. Er ist immer dabei. Er ist einer der Stillen im Lande. Oder sagen wir mal, der Jünger in der zweiten Reihe, nicht in der ersten Reihe, nicht der Macher wie Petrus oder der Schreiber wie Johannes. Johannes, ich bin ja noch gar nicht bei Philippus, ich entschuldige mich, ich bin ein bisschen eilig. Johannes ist bekannt als meditativer Jünger, der uns die Offenbarung schreibt, der in seinem Evangelium sehr viel Bilder gebraucht, meditative Bilder gebraucht, wie Licht, Leben, Wahrheit, tiefe Begriffe, nicht so viel Geschichten wie die anderen Evangelisten. Er ist ein meditativer, stiller Typ, der auch davon geprägt ist und von sich selber sagt, der Jünger, den Jesus lieb hatte und der selber große Liebe zu Jesus ausgestrahlt hat. Jetzt kommen wir aber erst zu Philippus, erst zu Petrus, der, ich muss mich hier sortieren erstmal, dann kommen wir weiter. Jesus findet den Petrus selber. Das ist auch interessant in der Bibel, in dieser Geschichte. Es gibt so unterschiedliche Wege zu Jesus zu kommen, zu Jesus zu finden. Die einen finden ihn bei einer Evangelisation, die anderen durch Freundschaftsevangelisation, die dritten durch Suchen in der Bibel, die vierten werden vielleicht durch einen Traum von Jesus direkt angesprochen. Petrus wird direkt von Jesus angesprochen. Und Jesus gibt ihm direkt einen neuen Namen, Fels. Ist er so ein starker, stabiler Typ? Wird er uns so beschrieben? Nein, gar nicht. Er ist spontan, er ist wie ein Choleriker beschrieben, der zwar was durchziehen kann, energisch, aber sehr emotional ist und sehr spontan und rauf und runter. In der Apostelgeschichte wird aber beschrieben, wie Gott an ihm arbeitet und ihn verändert. Jesus macht aus ihm einen Felsen. Der Name ist Programm. Jetzt komme ich erst zu dem Philippus, habe ich schon gehabt. Und der Philippus, der geht auch gleich los, auch hier als Freundschaftsmissionar, findet den Nathanael. Nathanael wird uns als Zweifler beschrieben, kann aus Nazareth etwas Gutes kommen. Nathanael wird in Evangelien kaum erwähnt mit seinem Namen, aber man geht davon aus, dass der Name Bartholomäus ein zweiter Name von ihm ist. Also er ist auch in der Jüngerreihe immer dabei, ohne dass uns sein Name auffällt. Sein Name fällt erst wieder am Ende des Johannesevangeliums in Johannes 21 auf. Also auch einer, der dazugefunden hat, der nachher zum Jüngerkreis gehörte, aber nicht so sehr auffällig, wieder auch ein Mann der zweiten Reihe. Ansteckende Gesundheit. Noch einmal das Bild von anderen. So könnte Gemeinde wachsen. Einer sagt zu dem anderen, bring den mit, bring den zu Jesus und es geht weiter. Wie kommt es, dass diese Kettenreaktion bei uns so wenig funktioniert? Ich leide darunter sehr. Ich bin fromm erzogen, immer in einem frommen Kontext gelebt. Ich habe ganz große Schwierigkeiten, überhaupt mit Menschen Kontakt zu kriegen, die noch nicht an Jesus glauben. Schön, wenn bei euch Leute sind, die noch Freunde haben außerhalb der Gemeinde. Die haben noch eine Chance, die Leute mitzubringen. Aber warum klappt das nicht? Anfang des Jahres hatten wir eine Taufe, ein Ergebnis unseres Alpha-Kurses im letzten Jahr. Claudia war eine Teilnehmerin im Alpha-Kurs. Sie hatte sich vorher schon mal bekehrt, aber irgendwo war sie auf der Strecke geblieben. Und sie war dann so begeistert, sie wollte sofort auch einen Alpha-Kurs machen. Und das machte sie auch bei sich im Haus. Doris Schulte auch vom Neues Leben und einige aus der Gemeinde haben sie darin unterstützt. Ihr Lebenspartner hat es genehmigt. Ja, kannst du machen, aber ich habe damit nichts zu tun. Er kam zum Essen und dann ging er wieder. Aber Claudia und die Gruppe, die hatten wohl eine solche Ausstrahlung, das hat ihn dann doch neugierig gemacht. Was hat er gemacht? Er hat sich heimlich auf die Treppe gesetzt und hat von draußen zugehört. Am letzten Abend kam er dazu und sagte, ich will mich bekehren. Alle waren perplex, der war doch gar nicht dabei, woher will er das wissen? Er war immer dabei. Ansteckende Gesundheit. Kann man neidisch werden. Was hindert uns? Das ist einmal die Gewöhnung. Da habe ich viel drunter gelitten, dass ich eben im christlichen Kontext aufgewachsen bin. Ich habe mich mal bekehrt, ja. Aber eigentlich, von was habe ich mich bekehrt? Von einem frommen Leben zu einem echten Leben mit Jesus, so kann man sagen. Und ich habe oft gedacht, wenn ich mal richtig in der Welt gewesen wäre, dann wüsste ich viel besser, was Jesus mir bedeutet. Inzwischen ist das weg. Inzwischen weiß ich sehr wohl von Sünden in meinem Leben, von Vergebung, die ich benötige, von Befreiung und von der Freude des Lebens mit Jesus. Den nächsten Punkt muss ich... Nee, das war ja schon der Punkt. Die Antwort, darüber muss ich nicht sagen. Konkret danken hilft neu über Gott zu staunen. Vielen Dank für die Vorarbeit, Andrea, und für die Vorarbeit hier im Vorprogramm. Da haben wir einige Anregungen bekommen, die zum Danken anregen. Und das finde ich, dazu sage ich jetzt nichts mehr, das kann ich auch nicht. Konkret beten hilft genauso. Wir beten oft so pauschal, hilf dem, hilf mir darin und so und merken gar nicht, wie Gott Gebete erhört, weil das alles so schwammig ist. Hätten wir da auch Bohnen für, aber wir haben ja nur 2 Hosentaschen, geht ja nicht. Vielleicht haben wir 2 Gläser, solchen Bonbonglas, wo wir unsere Gebetsanliegen reinstecken. Sie rausziehen, dafür beten, auf einmal denken, merken, das hat Gott erhört. Dann kommt das in das andere Glas. Natürlich, das ist erledigt, das ist mein Dankesglas, wo Gott Gebete erhört hat. Je konkreter wir beten, desto mehr lernen wir über Gott zu staunen. Der letzte Punkt, auch da kann ich jetzt nicht tiefer drauf eingehen, weil das ein viel zu umfassendes Thema ist. Oft sind wir noch wie die Heiden, geprägt von Angst und Furcht vor Gott. Da ist keine Begeisterung. Da sind Schuldgefühle, da sind Ängste. Ein falsches Gottesverständnis, manchmal geprägt durch unsere Erziehung oder einfach, weil wir Jesus nicht genug kennen. Lesen wir im Neuen Testament, wer Jesus ist? Entdecken wir es? Oder lassen wir uns in der Seelsorge helfen, dass wir wirklich zu einer Liebe zu Gott finden, die uns begeistern kann. Dass dieses neue Herz in uns Raum gewinnt, was Gott in uns versprochen hat, hineinzulegen. Noch einmal zurück zu der Jüngerschaft. So unterschiedliche Menschen, wie Gott schon im ersten Kapitel des Johannesevangeliums erwählt hat. So unterschiedlich sind wir alle. Das sind die Leiter und die Evangelisten. Das sind die Stillen im Lande und die Aktiven, die Leute in der ersten Reihe und die Leute in der zweiten oder sogar in der fünften, sechsten oder wie viele Reihen wir haben. Die einen werden nicht mehr gebraucht als die anderen und nicht weniger gebraucht als die anderen. Wir alle werden bei Jesus gebraucht und gemeinsam bilden wir diesen Leib Christi. Da darf kein Glied fehlen. Der, der vorne steht und der, der vielleicht denkt, ich bin ganz unwichtig und meine Gaben haben keine Bedeutung. Nein, Jesus zeigt uns am ersten Kapitel des Johannesevangeliums schon und in seinen ersten Berufungen, wir alle werden gebraucht. Mit unserem So-Sein, mit unseren Gaben. Herzlich willkommen in der Mitarbeit bei Jesus. Danke.